Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Im Moment fühlt sich Payment selten wie ein klar markierter Wanderweg an, eher wie ein Pfad durchs Dickicht. Alles bewegt sich, ständig kommt ein neuer Shortcut dazu, aber welcher führt wirklich weiter? Genau deshalb treffen wir uns bei der Payment Exchange am 10. und 11. März im Tipi am Kanzleramt in Berlin. Mitten in der Stadt, aber tief im Payment-Dschungel. Hier sitzen HändlerInnen, Banken, Fintechs und Regulierungen nicht auf getrennten Inseln, sondern am selben Lagerfeuer. Wir reden über das, was auf deinem Checkout deine Conversion und deine Risiken morgen wirklich durchschlägt. Von Agentic Commerce über Open Banking bis zu neuen Wallets und Infrastruktur. Du musst nicht alle Antworten haben, aber du solltest die Leute kennen, die offen sagen, hier wird's morastig, da vorne lohnt sich der nächste Schritt. Wenn du mehr willst als Hochglanzfolien und Buzzword-Bingo, wenn du Lust hast, mit deiner Perspektive Teil dieses Weges zu sein, dann komm mit auf Expedition durch den Payment-Dschungel. Payment Exchange, dein Treffpunkt, wenn Orientierung im Dschungel wichtiger ist als die nächste Buzzword-Slide.
Willkommen zurück zu Alles legal, Fintech recht kompakt und ja, erstmal ein herzliches Willkommen auch im neuen Jahr 2026. Ich bin Dana Wondra und wir starten zwar gerade ins neue Jahr, aber wir setzen eine Serie fort, die wir bereits im letzten Jahr begonnen haben, und zwar unsere Reihe zur Audi Wallet. Nach zwei Grundlagenfolgen sind wir heute bei Folge 3 angekommen. Wir haben uns zuletzt mit dem Konzept der Wallet und ihrem rechtlichen Rahmen beschäftigt und heute geht es dann endlich in die Praxis. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Use Cases sich ergeben, wo der regulatorische Mehrwert gegenüber heutigen Verfahren liegt und warum die Audi Wallet deutlich mehr ist als nur ein weiteres Ident- oder Payment-Tool. Und ich freue mich heute wieder mit dabei, Peter Frey, Rechtsanwalt bei Enerton. Lieber Peter, herzlich willkommen im neuen Jahr und schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank, Dana. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein kann im neuen Jahr. Und diese Folge ist tatsächlich zentral, denke ich mal, aus der Praxissicht, weil hier jetzt sichtbar wird, oder zumindest hoffe ich, dass es ein bisschen sichtbarer wird, wie die Wallet tatsächlich etablierte Prozesse vor allem im Bereich Compliance ändern kann.
Sehr schön. Dann lass uns mit unseren roundabout 20 Minuten direkt starten. Und zwar lass uns mit dem Klassiker starten. KYC. Banken identifizieren Kunden heute über Video-Ident, E-Ident oder Bank-Ident. Was ändert sich durch die Audi Wallet qualitativ, also jenseits von reiner Technik?
Ja, also für mich liegt der zentrale qualitative Unterschied darin, dass durch den Einsatz der Audi Wallet im Rahmen von KYC-Prüfungen die Sicherheit gesteigert wird aus meiner Sicht. Es werden Kosten gesenkt werden, es werden Prozessvereinfachungen möglich und dadurch wird natürlich auch das Nutzererlebnis beim Onboarding gesteigert. Und das Nutzererlebnis ist ja in digitalen Prozessen von entscheidender Bedeutung.
Ja, okay. Aber kannst du zu den einzelnen Aspekten das nochmal genauer eingehen? Kannst du nochmal genaueres sagen?
Ja, sehr gerne. Also der erste Aspekt war ja der Aspekt der erhöhten Sicherheit. Und führen wir uns zunächst mal vor Augen, wie es denn heute läuft beim etablierten Video-Ident-Verfahren. Das ist ja der Klassiker beim KYC. Da ist es ja so, dass der Kunde seinen Ausweis in die Kamera hält und dann ein externer Dienstleister visuell prüft, ob die Person und das Dokument zusammenpassen, und die Bank übernimmt dann das Ergebnis dieser Prüfung durch den externen Dienstleister und ist dann natürlich regulatorisch dafür verantwortlich. Es handelt sich also hierbei um einen menschenbasierten Prüfprozess, der funktioniert auch im Massenbetrieb, aber ist natürlich anfällig, ja, für Fälschungen, Deepfakes, Identitätsdiebstahl und auch menschliche Fehler. Bei der Audi Wallet handelt es sich um einen anderen Sicherheitsansatz. In der Audi Wallet ist ja der Identitätsdatensatz schon vorhanden. Und der wird also nicht erstmal von einem Dienstleister erzeugt, sondern der ist vorhanden, der wird staatlich, faktisch staatlich bereitgestellt. Da die Wallet ja die kryptografisch signierten Identitätsdaten und Identitätsnachweise bereits enthält, ja. Und das Finanzunternehmen, die Bank, prüft letztlich dann nur noch maschinell, ob das in der EudiWallet vorhandene Identitätscredential auch gültig ist. Das heißt, wir haben hier viel weniger Ansatzpunkte für Manipulationen und dadurch wird die Sicherheit schlichtweg gesteigert.
Und wodurch kommt es dann zu den geringeren Kosten?
Auch hier lohnt sich wieder ein Blick ja auf die derzeit etablierten Verfahren wie Videoident und Postident. Aus meiner Sicht sind es sehr kostenintensive Lösungen. Pro Identifizierung fallen Kosten an. Ja, die Kosten unterscheiden sich je nachdem, welchen Dienstleister man einsetzt. Aber ich denke mal 5 bis 10 Euro für eine Identifizierung per Videoident dürfte so marktüblich sein. Das ist der eine Kostenfaktor. Dann der andere Kostenfaktor ist, die Bank darf sich natürlich nicht blind auf die Ergebnisse dieses Videoident-Verfahrens verlassen, sondern muss auch zumindest stichprobenartig nochmal intern prüfen und dokumentieren, ob das Ergebnis richtig ist. Das heißt, auch da fällt wieder ein gesonderter Kostenposten an. Und wir haben natürlich dann die Kosten für Audit, Monitoring und Nachbesserungen, die bei diesem Videoident-Prozess und dem nachgelagerten Prüfungsprozess anfallen. Und hier funktioniert die EudiWallet wiederum anders, weil nochmal, der Identitätsdatensatz ist ja bereits vorhanden in der EudiWallet. Er muss nicht erst erzeugt werden von dem Dienstleister. Das heißt, er wird vom Kunden, ja, vom zu identifizierten Kunden faktisch wiederverwendbar bereitgestellt und wird dann nur noch maschinell überprüft von der Bank. Das bedeutet konkret, es werden weniger externe Ident-Dienstleister eingesetzt werden müssen. Wir haben hier weniger Nachbearbeitungsaufwand und weniger Sonderfälle. Wir sprechen dann über einen skalierbaren KYC-Prozess und nicht mehr über einen Einzelfallprozess. Und dadurch, denke ich, werden die Kosten massiv reduziert werden.
Okay, verstehe. Also du sprichst sozusagen von der Prozessvereinfachung. Was heißt das denn ganz konkret im Alltag einer Bank?
Auch hier wieder Videoident, ja, weil das der momentan marktübliche Prozess ist. Beim Videoident ist es so, jede Identifizierung ist ein Einzelprozess. Es muss jedes Mal ein Videocall initiiert werden. Wir haben einen externen Dienstleister, der diesen Videocall durchführt. Wir haben manuelle Prüfung, Dokumentation und Nachbearbeitung. Wenn dieser Prozess abbricht, und das ist dir sicherlich auch schon mal passiert, was weiß ich, wegen schlechter Netzverbindung oder dergleichen, dann beginnt alles wieder von vorne. Bei der EudiWallet ist der Identitätensatz bereits vorhanden. Er wird automatisiert abgefragt. Wir haben keinen Videocall, wir haben keinen externen Identdienstleister und wir haben keine Sichtprüfung durch einen Dienstleister. Der entscheidende Unterschied ist also, dass der Videoident-Prozess immer ein Einzelfallprozess ist und die EudiWallet, die macht einfach diesen Prozess zu einem standardisierbaren Klickprozess, der für viele Fälle geeignet und wiederverwendbar ist im Rahmen von Onboarding und KYC-Updates. Um es aufeinander zu bringen, wir haben weniger Schritte, weniger Beteiligte, weniger Fehlerquellen und dadurch einfach deutlich schnellere Abläufe und hierdurch eine Prozessvereinfachung. Und hierdurch, das hatte ich ja als das vierte Kriterium genannt, haben wir auch den Vorteil, dass das Nutzererlebnis beim Onboarding-Prozess verbessert wird. Der Kunde sitzt nicht mehr in langen Videocalls beziehungsweise in langen Wartezeiten, damit er zum Videocall zugelassen wird. Er kann den gleichen Prozess, also die EudiWallet, das EudiWallet-Verfahren bei jeder Bank einsetzen. Und dadurch, wie gesagt, diese Vorteile führen zu einer Prozessvereinfachung, zu niedrigeren Kosten und eben zu diesem verbesserten KYC-Onboarding-Prozess aus Kundensicht.
Mhm. Ja, bestimmt. Und Peter, im Zahlungsverkehr hört man ständig den Begriff, also SCA, Strong Customer Authentication. Was heißt das ganz einfach und wo kommt da die Oily Wallet ins Spiel?
Ja, ganz vereinfacht gesagt bedeutet SCA, also Strong Customer Authentication, Folgendes. Vor Durchführung einer Zahlungstransaktion, beispielsweise einer Überweisung, muss der Zahlungsdienstleister, also die Bank oder das Zahlungsinstitut, prüfen, ob der Nutzer berechtigt ist, dass im Konto für die Überweisung oder abstrakter gesagt, das hierfür eingesetzte Zahlungsmittel zu verwenden. Und der Zahler muss seine Berechtigung durch zwei voneinander unabhängige Elemente nachweisen, also mit einer Kombination aus dem oder aus etwas, das er hat, also ein Besitzelement, das kann zum Beispiel das Smartphone des Kunden sein, und etwas, das er weiß, das kann zum Beispiel eine PIN sein, oder etwas, das er ist. Das ist das sogenannte Inhärenzmerkmal. Das ist ein biometrisches Merkmal, wie zum Beispiel Face-ID oder der Fingerabdruck.
Mhm.
Und diese Nachweiskombination muss immer an den konkreten Transaktionsvorgang gekoppelt sein, also an den Betrag und den Zahlungsempfänger, damit genau diese Transaktion authentifiziert wird und nicht eine andere Transaktion. Das ist ganz kurz gesagt SCA.
Okay. Und was hat das mit der Oily Wallet zu tun?
Die Oily Wallet kann zum Zweck dieser starken Kundenauthentifizierung SCA eingesetzt werden. Warum ist das so? Weil sie eindeutig einem konkreten Nutzer zugeordnet ist und auf einem konkreten Endgerät installiert ist. Das heißt, über die Oily Wallet kann ich das Besitzelement sozusagen nachweisen. Dann habe ich schon mal den SCA-Faktor Nummer 1. Der Zugriff auf die Wallet ist zusätzlich durch PIN oder Biometrie gesichert, also Face-ID oder Fingerabdruck. Hierdurch habe ich dann also das SCA-Element Nummer 2, entweder das Wissenselement oder das Inhärenzelement. Und somit kann ich über die Oily Wallet beide SCA-Faktoren abbilden. Wenn man sich jetzt mal den konkreten Ablauf vorstellen will, dann würde das ungefähr so ablaufen. Die Bank fordert für eine Zahlung eine starke Kundenauthentifizierung an und adressiert diese Authentifizierungsanfrage an die Wallet des Nutzers. Die Wallet zeigt dann dem Nutzer an, hey, da ist deine Bank, die möchte eine Authentifizierung durchführen. Der Nutzer wird dann seine Wallet öffnen und sie entsperren, entweder durch PIN oder Biometrie, also Face-ID oder Fingerabdruck. Und erst danach kann er den privaten Schlüssel, der in der Oily Wallet hinterlegt ist, nutzen und damit eine kryptografische Signatur über die konkreten Transaktionsdaten erstellen. Und diesen signierten Datensatz, Transaktionsdatensatz, den schickt dann die Oily Wallet an die Bank. Und dieser Transaktionsdatensatz, der signiert ist, ist dann der Nachweis dafür, dass die Oily Wallet ordnungsgemäß eingesetzt worden ist von den betreffenden Nutzern. Und die Bank hat dann anschließend zu prüfen, ob die Signatur, die mit dem Datentransaktionsdatensatz verknüpft ist, gültig ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist diese SCA erfolgreich. Und wir müssen ja, wenn wir eine Transaktion auslösen, aus der Rechtssicht zwei Vorgänge strikt unterscheiden in rechtlicher Hinsicht. Das ist einmal die Authentifizierung des Nutzers, also die Prüfung, ob es sich dabei um den Nutzer handelt oder ob der Nutzer berechtigt ist, diese Transaktion, dieses Zahlungsmittel einzusetzen für die Transaktion. Das ist der Vorgang Nummer 1. Und der Vorgang Nummer 2, den man für die Initiierung eines Zahlungsvorgangs benötigt aus rechtlicher Sicht, ist, dass der Zahler die Transaktion autorisiert, also der Durchführung der Transaktion zustimmt. Das heißt, aus rechtlicher Sicht benötige ich zwei rechtlich getrennte Vorgänge, Authentifizierung und Autorisierung. Diese fallen aber in der Praxis üblicherweise zusammen. Also wenn ich jetzt meine Banking-App mir vorstelle, da gebe ich halt eine Zahlung frei durch einen Vorgang, ja, durch einen Wischvorgang beispielsweise, und dieser Swipe-Vorgang ist dann gleichzeitig die Durchführung der Authentifizierung als auch die Erklärung der Autorisierung, fällt also technisch zusammen, und das kann natürlich auch bei dem Einsatz der EuiWallet so der Fall sein.
Und muss eine Bank die EuiWallet für die Durchführung der SCA akzeptieren oder ist das am Ende noch eine freiwillige Entscheidung?
Also da ist der Wortlaut der AI-DAS leider nicht glasklar, aber aus unserer Sicht spricht sehr viel dafür, dass aus der AI-DAS eine Akzeptanzpflicht abzuleiten ist. Das heißt, Banken müssen die EuiWallet zur Durchführung der Authentifizierung akzeptieren. Da gibt es verschiedene rechtliche Argumente dafür, wie man diese Akzeptanzpflicht herleiten kann. Unter anderem kann man hier auf die Erwägungsgründe der bei der EIDAS 2, zurückgreifen. Aus diesen Erwägungsgründen wird ersichtlich, dass erklärtes Ziel des europäischen Gesetzgebers ist, die breite Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der EuiWallet sicherzustellen. Und dieses Ziel kann ich natürlich nur dann erreichen, wenn die Banken auch verpflichtet sind, die EuiWallet zu nutzen. Sonst hat der Nutzer eine EuiWallet und es hängt immer von der jeweiligen Bank ab, ob die genutzt werden kann oder nicht. Und das würde sicherlich einer breiten Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der EuiWallet entgegenstehen.
Viele Banken könnten jetzt erstmal nur an zusätzliche Pflichten denken. Warum ist es denn für Banken eher eine Chance als ein Problem?
Weil aus meiner Sicht hier mehrere Vorteile zusammenkommen. Erstens werden durch den Einsatz der EuiWallet die Prozesse vereinfacht. Das haben wir schon an dem Use Case des KYC gesehen. Statt vieler unterschiedlicher Authentifizierungsverfahren gibt es einen einheitlichen Ansatz, den die Kunden dann auch kennen und wiedererkennen werden. Zweitens ist die Bank dann nicht mehr von externen Dienstleistern abhängig. Sie können schlichtweg die EuiWallet nutzen, die der Kunde mitbringt. Brauche also keinen Videoident-Dienstleister mehr, beziehungsweise bei der SCA keinen anderen Dienstleister, der die SCA für die Bank durchführt. Dann auch hier haben wir das schon im Bereich KYC erörtert, geringere Kosten, ja. Prozessvereinfachungen, weniger externe Dienstleister führen dazu, dass weniger Kosten entstehen, das vor allem im Massengeschäft. Und das ist natürlich für digitale Prozesse ganz hoch zu hängen, dieses Argument. Ich habe auch hier wieder ein besseres Nutzererlebnis. Der Kunde führt einmal einen Vorgang durch, setzt seine EuiWallet ein, kann mit der EuiWallet KYC machen und SCA machen. Das ist für den Kunden schlichtweg angenehmer. Er muss sich nicht auf verschiedene Apps und so weiter klicken. Insofern wäre das auch der Vorteil der besseren Kundenfreundlichkeit, den ich hier anführen würde.
Und welche Rolle kann denn die EuiWallet dem Abschluss von digitalen Verträgen spielen?
Einen sehr großen aus meiner Sicht. Und zwar ist es so, dass durch die EuiWallet auch die Unterzeichnung von Dokumenten mittels qualifizierter elektronischer Signatur ermöglicht wird. Und diese qualifizierte elektronische Signatur ist der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt von ihren Rechtswirkungen her. Das ist gesetzlich angeordnet. Damit ermöglicht die Wallet einen vollständig digitalen Vertragsanbahnungs- und Abschlussprozess ohne Medienbruch zwischen einmal dem Online-Prozess und dann einem Unterschriftenprozess, den ich ja dann wie bisher eigentlich handschriftlich durchführen müsste, wenn der Gesetzgeber ein gesetzliches Schriftformerfordernis angeordnet hat. Ein gesetzliches Schriftformerfordernis hat der Gesetzgeber für den Abschluss bestimmter Rechtsgeschäfte angeordnet. Im Finanzbereich ist hier zum Beispiel der Verbraucherdarlehensvertrag oder der Bürgschaftsvertrag zu nennen. Hier ist es in den meisten Fällen immer noch notwendig, dass der Kunde handschriftlich unterschreibt oder mittels einer elektronischen Signatur, die aber dann wieder in einen gesonderten Prozess einholen müsste oder mittels eines gesonderten Prozesses unterschreiben müsste. Wenn ich jetzt hierfür auch die EUDI-Wallet verwenden kann, um diese qualifizierte elektronische Signatur herzustellen, dann können KYC-Prozess und Signaturprozess über dieselbe Infrastruktur laufen und somit für die Finanzunternehmen die Möglichkeit eines einheitlichen, rechtssicheren und voll digitalen Kunden-Onboarding-Prozesses ermöglichen. Und da bin ich wieder bei dem Effizienzgewinn und vor allem im Massengeschäft und wieder bei den Vorteilen, die wir vorher erörtert haben.
Okay. Und dann lass uns auch zum Abschluss mal einen Blick aus rein rechtlicher Sicht. Wo liegen aus deiner Sicht die größten regulatorischen Chancen für Banken?
Ja, also auch hier wieder, auch aus regulatorischer Sicht, natürlich Effizienzgewinn und Kosteneinsparungen. Wie wir gesehen haben, bietet der Einsatz der EUDI-Wallet für Finanzunternehmen die Chance, die KYC-Anforderungen und die SCA-Anforderungen mit einem hohen Standardisierungsgrad zu erfüllen, mit weniger Dienstleisterressourcen und weniger Analyse- und Prüfungsaufwand. Daraus resultiert Effizienzgewinn und Kosteneinsparung. Der zweite Punkt ist, denke ich, der vorteilhaft ist für die Banken, dass die regulatorischen Risiken und Haftungsrisiken für die Banken gesenkt werden, wenn die EUDI-Wallet zum Einsatz kommt. Wieder hier der Blick auf Videoident und Postident. Das sind ja aus regulatorischer Perspektive eher Notlösungen. Die Schwächen dieser Verfahren, die sind ja bekannt, die Anfälligkeit für Manipulationen und dergleichen. Hingegen ist die Wallet-Infrastruktur ein neuer gesetzlicher Standard auf höchstem Sicherheitsniveau. Und wenn die Banken diesen Standard heranziehen, senkt das natürlich automatisch die regulatorischen Risiken und auch die Haftungsrisiken aus meiner Sicht. Und schließlich haben wir auch den Vorteil aus regulatorischer Sicht der Harmonisierung. Die Wallet-Infrastruktur, das haben wir auch in den vorangehenden Episoden immer wieder gehört, hat, schafft einen EU-weiten einheitlichen Identitätsstandard. Und das ermöglicht Harmonisierung. Europaweit agierende Finanzunternehmen können ihre Compliance-Prozesse in den verschiedenen Ländern auf Basis der Wallet-Infrastruktur durchführen und überall den gleichen Standard einsetzen und müssen nicht mehr wie bisher unterschiedliche Verfahren einsetzen, je nachdem, in welchem Land sie gerade operieren. Das ist ein glasklarer Vorteil aus meiner Sicht im Hinblick aus der regulatorischen Perspektive.
Lieben Dank für den klaren Einblick. Also das war jetzt Folge 3 zu unserer EUDI-Wallet. Und Peter, ganz, ganz lieben Dank dafür erstmal an dich.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, wie immer.
Weiter geht's aber noch mit uns, oder?
Ja, klar. Es kommen noch ein oder zwei Folgen.
Ja, sehr gut. In der nächsten Episode sprechen wir über den Teil des Systems, der entscheidend wahrscheinlich dafür ist, ob die Wallet fliegt oder halt nicht. Haftungs- und Risikoverteilung. Also wer trägt welchen Schaden, wenn denn dann doch Fehler passieren? Und wo sind die regulatorischen Lücken? Also eine spannende nächste Folge. Also bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal bei Alles Legal, Fintech Recht kompakt.